Wir wollen wieder das dritte Buch Mose aufschlagen und das vierte Kapitel miteinander lesen. Und Jehova redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich: Wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendeines der Verbote Jehovas, die nicht getan werden sollen, und irgendeines derselben tut, wenn der gesalbte Priester sündigt nach einem Vergehen des Volkes, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, einen jungen Pfarren ohne Fehl dem Jehova darbringen zum Sündopfer. Und er soll den Pfarren an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft für Jehova bringen und seine Hand auf den Kopf des Pfarren legen und den Pfarren schlachten vor Jehova. Und der gesalbte Priester nehme von dem Blut des Pfarren und bringe es in das Zelt der Zusammenkunft. Und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge von dem Blut des siebenmal vor Jehova gegen den Vorhang des Heiligtums hin. Der Priester tue von dem Blute an die Hörner des Altars des wohlriechenden Räucherwerks, dem Zelte der Zusammenkunft ist, vor Jehova. Und alles Blut des Pfarren soll er an den Fuß des Brandopfertals gießen, der an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und alles Fett von dem Pfarren des Sündopfers soll er von ihm abheben, das Fett, welches das Eingeweide bedeckt, und alles Fett, das am Eingeweide ist, und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen, das an den Lenden ist, und das Netz über der Leber samt den Nieren soll er es abtrennen, so wie es abgehoben wird von dem Rinde des Friedensopfers. Und der Priester soll es auf dem Brandopferaltar räuchern. Und die Haut des Pfarren und all sein Fleisch samt seinem Kopf und seinen Schenkeln und seinem Eingeweide und seinem Mist, den ganzen Pfarren soll er hinausbringen außerhalb des Lagers an einen reinen Ort nach dem Schutthaufen der Fettasche und soll ihn auf Holzscheiten mit Feuer verbrennen. Auf dem Schutthaufen der Fettasche soll er verbrannt werden. Und wenn die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sündigt und die Sache ist verborgen vor den Augen der Versammlung und sie tun eines von allen Verboten Jehovas, die nicht getan werden sollen und verschulden sich und die Sünde wird bekannt, die sie wieder dasselbe begangen haben, so soll die Versammlung einen jungen Pfarren darbringen zum Sündopfer und ihn vor das Zelt der Zusammenkunft bringen. Und die Ältesten der Gemeinde sollen ihre Hände auf den Kopf des Pfarren legen vor Jehova und man soll den Pfarren vor Jehova schlachten. Und der gesalbte Priester bringe von dem Blut des Pfarren in das Zelt der Zusammenkunft. Und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge siebenmal vor Jehova gegen den Vorhang hin. Und er tue Sühnung von dem Blut an die Hörner, und er tue von dem Blute an die Hörner des Altars, der vor Jehova, der im Zelt der Zusammenkunft ist. Und alles Blut soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und all sein Fett soll er von ihm abheben und auf dem Altar räuchern. Und er soll mit dem Pfarren tun, wie er mit dem Pfarren des Sündopfers getan hat. Also soll er damit tun. Und so tue der Priester Sühnung für sie, und es wird ihnen vergeben werden. Und er soll den Pfarren hinausbringen außerhalb des Lagers und ihn verbrennen, so wie er den ersten Pfarren verbrannt hat, Es ist ein Sündopfer der Versammlung. Und wenn ein Fürst sündigt und tut aus Versehen eines von allen den Verboten Jehovas seines Gottes, die nicht getan werden sollen, und verschuldet sich, und seine Sünde wird ihm kundgetan, worin er gesündigt hat, so soll er seine Opfergabe bringen, einen Ziegenbock, ein Männlein ohne Fehl. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Bockes legen und ihn schlachten an dem Ort, wo man das Brandopfer vor Jehova schlachtet. Es ist ein Sündopfer. Und der Priester nehme von dem Blute des Sündopfers mit seinem Finger und tue es an die Hörner des Brandopferaltars, und sein Blut soll er an den Fuß des Brandopferaltars gießen. Und all sein Fett soll er auf dem Altar räuchern wie das Fett des Friedensopfers. Und so tue der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, und es wird ihm vergeben werden. Und wenn jemand vom Volke des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von den Verboten Jehovas tut, die nicht getan werden sollen, und sich verschuldet, und seine Sünde wird ihm kundgetan, die er begangen hat, so soll er seine Opfergabe bringen, eine Ziege ohne Fehl, ein Weiblein für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer schlachten an dem Ort des Brandopfers. Und der Priester nehme von seinem Blute mit seinem Finger und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. Und all sein Blut soll er an den Fuß des Altars gießen. Und all sein Fett soll er abtrennen, so wie das Fett von dem Friedensopfer abgetrennt wird. Und der Priester soll es auf dem Altar räuchern zum lieblichen Geruch dem Jehova. Und so tue der Priester Sühnung für ihn, und es wird ihm vergeben werden. Und wenn er ein Schaf bringt als seine Opfergabe zum Sündopfer, so soll es ein Weiblein ohne Fehl sein, das er bringt. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und es zum Sündopfer schlachten, an dem Ort, wo man das Brandopfer schlachtet. Und der Priester nehme von dem Blut des Sündopfers mit seinem Finger und tue es an die Hörner des Brandopferaltars, und all sein Blut soll er an den Fuß des Altars gießen, und all sein Fett soll er abtrennen, so wie das Fett des Schafes von dem Friedensopfer abgetrennt wird, und der Priester soll es auf dem Altar räuchern auf den Feueropfern Jehovas, und so tue der Priester Sühnung für ihn, wegen seiner Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden. Vorläufig soweit. Das Kennzeichen dafür, dass im biblischen Bericht ein neuer Abschnitt beginnt, ist im dritten Buch Mose das Wort: und Jehova redete zu Mose und sprach. So finden wir es in Kapitel 4, Vers 1. Das erste Mal haben wir es in Kapitel 1, Vers 1 gelesen. Und von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 3 zum Schluss, so hatten wir uns erinnert, sind die drei verschiedenen Opferarten aufgeführt, wie Gott sie dargebracht wissen wollte, die alle zum lieblichen Geruch dem Herrn waren. Das Brandopfer, das ausschließlich für Gott bestimmt war, das nicht in irgendeiner Verbindung zur Sünde des Menschen stand. Wir dürfen sagen, dass unseren Herrn vorbildet in seiner Lebenshingabe bis in den Tod, wie er sich, wie die Schrift es von ihm sagt, durch den ewigen Geist Gott geopfert hat zu einem duftenden Wohlgeruch. Denn das erkennen wir auch, wenn wir unsere Bibel lesen und über den Tod des Herrn unsere Berichte haben, dass der Bericht des Johannesevangeliums über die Stunden der Kreuzigung, des Leidens und des Sterbens des Herrn und so geschildert werden, dass sie ausschließlich die Liebe des Sohnes unter Beweis stellen in der Hingabe seines Lebens, so wie der Herr es in Johannes 10 gesagt hatte: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wiedernehme. Wir haben zu unterscheiden, und das lehren uns die Vorbilder der Opfer im Alten Testament, zwischen dem Werk des Herrn Jesu auf Golgatha, wie er es zur Ehre seines Vaters vollbringt. Da ist alles, was da vom Kreuze aufsteigt zum Thron, nichts als Verherrlichung Gottes. So hatte der Herr zuvor gebetet: Vater, verherrliche deinen Namen. Und der Vater hatte geantwortet: Ich habe ihn verherrlicht. Und der Herr Jesus betete in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet: Das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte, ich habe es vollbracht. Das ist die Seite jenes großen Werkes, das zur gleichen Zeit unter gleichen Umständen von der gleichen Persönlichkeit des ewigen Sohnes vollbracht wurde, vollendet wurde, indem es uns sagt und gezeigt wird, dass es nichts mit der Sünde zu tun hat. Der Beweis der Liebe des Sohnes zum Vater. So ähnlich wie uns das in 1. Mose 22 die Hingabe Isaaks zeigt, der gehorsam ist, selbst wenn sein Vater ihn auf den Altar legt und bindet und wenn das ausgestreckte Schwert über seinem Halse steht. Es gibt in der Geschichte des Sohnes Gottes und in seiner Hingabe am Kreuz diese eine Seite, die sich ausschließlich auf den Vater bezieht und die Liebe und den Gehorsam des Sohnes Gottes herausstellt. Wir können schon sagen, dass das Johannesevangelium in diesen seinen Kapiteln, die das beschreiben, aus dem ganzen Geschehen, das auf Golgatha abrollte, nur das herausgreift, was zur Ehre, zur Verherrlichung Gottes geschah und was die Liebe des Sohnes zum Vater herausstellte. Eine wundersame Sache. Vielleicht erscheint sie uns im Hinblick auf all unsere Bedürfnisse fremd. Wir bringen uns immer in alles hinein und meinen, wir seien der Mittelpunkt der Bibel. Wir sind es nicht. Es ist der Sohn, der sich dem Vater hingibt. Diese Seite wird im Brandopfer dargestellt. Das Brandopfer war eine Möglichkeit für den Israeliten, einen, der zum Volke Gottes gehörte, Gott etwas zu bringen, das ausschließlich zu seiner Ehre war. Und weil der Mensch von sich aus nichts bringen kann, hatte Gott angeordnet: Wenn du mir etwas bringen willst, an dem ich mich freue, ich sage das jetzt mit meinen Worten, dann bringe etwas, das auf das künftige Opfer meines Sohnes hinweist. Und so müssen wir das Brandopfer sehen. Und ich denke, es ist uns etwas davon groß geworden, als wir in dieser Woche damit begannen. Das zweite Kapitel hat das Speisopfer, auch ein Feueropfer lieblichen Geruchs, zum Gegenstand. Es ist kein Schlachtopfer, wie die Schrift es unterscheidet, sondern ein Speisopfer, ein Opfer, das, in dem kein Blutvergießen notwendig war, das uns als Vorbild das heilige Leben unseres Herrn in dieser Welt vor Augen stellt, wie wir sagen, von der Krippe bis zum Kreuze. Auch das war ein Opfer lieblichen Geruchs. Ich würde zu weit führen, wieder darauf hinzuweisen. Dann hatten wir gestern Abend das Friedens- oder Dankopfer, ein Schlachtopfer, in dem wieder ein fehlerloses Tier, je nach dem Vermögen des Israeliten, Gott dargebracht wurde. Auch das Friedensopfer hatte nichts mit der Sünde des Menschen zu tun, sondern es war die Grundlage, der Ausgangspunkt, dass der Mensch mit Gott Gemeinschaft haben konnte. Wir sagten uns gestern Abend, als wir den Abschnitt gelesen haben, wir sehen hier Gott, seinen Tisch und den Anbeter, den Priester, wie auch den Opfernden und jeden Reinen, wie sie von demselben Tische, dem Altar Gottes, von demselben Opfer aßen. Tischgemeinschaft wünschte Gott mit denen seines Volkes. Das nur als Hinweis auf das, was uns in den letzten drei Abenden hier beschäftigt hat. Und wie gesagt, jetzt kommt der neue Abschnitt. Er hat es nicht mehr mit Opfern zu tun, die ein lieblicher Geruch dem Jehova sind. Denn wir haben gelesen, es folgen jetzt die Opfer, die mit der Sünde des Menschen zu tun haben. Und ein Ausdruck ist uns wahrscheinlich beim Vorlesen des fünften Kapitels auch oft aufgefallen: Wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendeines der Verbote Jehovas, Vers 2, die nicht getan werden sollen, und irgendeines derselben tut, aus Versehen sündigen? Ja, das gab es damals. Vielleicht wird uns das durchaus verständlich, wenn wir an die Vielzahl der Gebote und der Verbote denken, die Gott vom Sinai her erlassen hatte. Da sagt ja schon, kann man das so sagen, der gesunde Menschenverstand, wer kann das alles behalten? Und nicht nur behalten, sondern auch verwirklichen. Bei der Vielzahl der Gebote, die Gott seinem Volke Israel gab, da war es doch, so könnte man sich entschuldigen, nur zu verständlich, dass mal dieses oder jenes nicht beachtet wurde, nicht aus bösem Willen, nicht vorsätzlich, aus Versehen. Und damit ist der Charakter dieses Opfers beschrieben. Und damit auch ein bestimmter Wesenszug des Opfers Jesu Christi, seines Werkes auf Golgatha. Nun, das ist uns sehr verständlich, so denke ich. Hier wird da sein Opfer beschrieben in Verbindung mit deiner und meiner Sünde. Und zwar in einer ganz bestimmten Schau der Sünde, die wir eigentlich nicht tun wollten, aber die uns, wie das Wort hier sagt, aus Versehen passiert. Wer kennt das nicht? Wer ein Eigentum des Herrn ist, kennt das sehr wohl. Du gehst in den Tag hinein mit der festen Absicht, dem Herrn Jesus zu gefallen, seinen Willen zu tun. Vielleicht merkst du, so wie es auch mir geschieht, gar nicht, dass man im Verlauf des Tages irgendwo etwas getan oder gesagt oder auch nur gedacht hat. Und damit hat man der Sünde Raum gegeben. Wie gesagt, manchmal wird das gar nicht sofort bemerkt. Manchmal legt sich das uns noch nicht aufs Gewissen. Aber durch irgendeinen Hinweis, und er hat viele Möglichkeiten, uns einen Tipp zu geben, wird uns das klar, das, was du heute Morgen gesagt hast, das, was du heute Morgen tatest, das, was du dachtest, das, was du sahst, was du hörtest. Es hat nicht nur mich befleckt, mein Gewissen belastet, jetzt, indem ich es merke. Ja, meine Lieben, was ist dann passiert? Meine Verbindung zu dem Herrn Jesus, wie wir das nennen, die Gemeinschaft mit ihm ist unterbrochen. Diesen Zustand, diesen Werdegang beschreibt also hier das Vorbild 3. Mose 4. Ein Israelit, vielleicht sogar Mose, hätte gar nicht an ein Opfer für eine solche Sache gedacht. Aber Gott kennt unsere Herzen. Und er gab damals schon seinem irdischen Volke, weil er ihnen damals seinen Sohn noch nicht senden konnte, die Zeit war noch nicht erfüllt, ein Opfer, das für diese Art von Sünden oder für die Sünde im Menschen gegeben wurde, als Stellvertreter für den Sünder, der sein Leben und die Gemeinschaft mit seinem Gott verwirkt hatte, obwohl er das gar nicht wollte und es zuerst auch gar nicht bemerkte. Und ich frage, ist das nicht ein Zeichen der unendlichen Gnade, der Fürsorge Gottes? Stellen wir uns einmal vor, Gott hätte einem von uns den Auftrag gegeben, einen Weg der Versöhnung mit dem heiligen Gott zu finden, im Hinblick auf die Sünden des Menschen. Wir wären bestimmt auf einen Entschluss, auf irgendeinen Plan gekommen, auf einen Vorschlag gekommen und hätten uns vielleicht auch eingebildet, das ist die Möglichkeit. Wir hätten vor allen Dingen daran gedacht, dass der Mensch sich ganz gewaltig anstrengen müsse, damit das nicht mehr vorkäme. Und Gott hätte uns sagen müssen, mein Lieber, es war alles gut gemeint, aber es trifft nicht den Punkt, auf den es ankommt. Wie vieles leisten wir uns? Geh doch einmal jetzt im Geiste dein Leben zurück, nur 24 Stunden. Länger brauchst du gar nicht nachzudenken, was in den letzten 24 Stunden bei dir vorgekommen ist. Tu mir das einmal. Woher kam das denn? Du wolltest das nicht. Ist passiert. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Wenn du oberflächlich bist, sagst du, schade. Ja, ist mir passiert und tut mir leid, kann nicht mehr geändert werden. Gott sagt, das muss geändert werden. Es steht zwischen mir und dir. Wie bringst du das weg? Seht, da machen wir die Erfahrung, was in uns steckt. In uns ist eine Wurzel, die nur Böses hervorbringt, die gar nicht anders kann, als das Verbotene, das Gott nicht haben will, zu tun. Wir sind in Unkenntnis über uns selbst, wenn wir das noch nicht erkannt haben. Und es gibt manche Gläubige, die sind echt errettet, die diese Wurzel des Bösen in sich noch nicht erkannt haben und auch gar nicht erkennen wollen. Und weil sie sie nicht erkennen wollen, was tun sie denn dann, wenn sie merken, ich habe wieder gesündigt? Und sei es nur in Gedanken, noch nicht einmal in Worten oder in Taten, dann bekehren sie sich wieder. Gott hat einen ganz anderen Weg. Und schon das Vorbild, das in 3. Mose 4 uns aufgezeigt wird, behandelt die Frage der in uns wohnenden Sünde, der Wurzel, aus der alle Taten entsprießen. Und das ist das Wunderbare, dass dieses Vorbild, das Gott hier, oder dieses Opfer, das mit dieser Tatsache nun abrechnen soll, von Gott gegeben wurde, seinem irdischen Volke Israel gegeben wurde. Bleiben wir dabei, was das der erste Abschnitt, die versehentliche Sünde des gesalbten Priesters, uns zeigt. Der gesalbte Priester hatte seinen Dienst im Vorhof. Der gesalbte Priester hatte seinen Dienst im Heiligtum. Eigentlich hätte ihm als einem Fachmann, ich sage das mit menschlichen Begriffen, als einem Fachmann in göttlichen Dingen und im Gesetz Gottes, der musste das ganz bestimmt wissen, was verboten und geboten war. Eigentlich hätte diesem gesalbten Priester dieses versehentliche Sündigen nicht passieren dürfen. Er musste über das alles Bescheid wissen. Und deswegen hatte er ja auch von Gott dieses Amt bekommen, Mittler zu sein zwischen dem Menschen und Gott. In Fragen der Seelsorge würden wir heute sagen, seinen Mitbrüdern und Mitschwestern in Israel hilfreich unter die Arme zu greifen. Selbst dem passiert das, und sogar aus Versehen, dass er etwas tut, was Gott verboten hat. Wir merken an dieser ganzen Sachlage, wie außerordentlich eindeutig Gott unsere persönliche Situation schildert, mit der Sünde als Wurzel des Bösen in mir und in dir. Was hat der Mann zu tun? Ihm wird gesagt, nach dem Gesetz hier, nach dem Wort Gottes, er hat ein Rind zu bringen als Schlachtopfer für seine Sünde. Und wir haben ja gelesen, was mit diesem Tiere geschehen sollte. Er konnte nicht irgendeins auswählen. Vielleicht war es aus seiner eigenen Herde. Vielleicht musste er es erwerben, kaufen. Er musste eine Auswahl treffen unter den Rindern, die dem Wunsche Gottes entsprachen. Er musste das, was für seine Sünde sterben musste. Das ist ein Grundsatz Gottes, dass der Sünder für seine Sünde sterben muss. Er musste das für seine Sünde sterben sollte, genau besehen. Und er musste feststellen, es ist ohne Fehler. Er wählte ein Tier aus, ein Geschöpf Gottes aus, das mit seiner versehentlichen Sünde auch nicht das Geringste zu tun hatte. Und das sollte ihm recht bewusst werden. Nun kommt er mit seinem Stellvertreter, dem Schuldlosen in den Vorhof der Stiftshütte zu dem amtierenden Priester und Hohepriester. Und er fragt ihn: Was willst du mit dem Pfarren? Willst du ein Brandopfer darbringen? Nein, sagt er. Willst du ein Friedensopfer darbringen? Nein, sagt er. Beides ist bei mir nicht mehr möglich. Nanu, sagt der Priester. Weißt du, sagt er, ich habe aus Versehen etwas getan, was Gott nicht haben will. Ich habe gesündigt. Merken wir, wie Gott hier Vorschriften erlässt, um einen Menschen, der gesündigt hat, wenn auch nur aus Versehen, aber wir hätten mildernde Umstände gelten lassen. Gott kann das nicht. Wie Gott einen Menschen führt, damit er zum rechten Bewusstsein seiner Sünde kommt. Bei uns fehlt oft das rechte Bewusstsein über unsere selbst aus Versehen getane Sünde. Ich sagte ja schon, wir nehmen die gar nicht so wichtig. Aber hier an diesem Beispiel, an dem ganzen Hergang des Geschehens, wird uns das illustriert. Und Gott wünschte damals, dass dieser Priester, der aus Versehen gesündigt hatte, über seine Sünde ans Nachdenken kam. Gott ließ die Entschuldigung nicht gelten, ich habe das aus Versehen getan. Ich wollte das eigentlich nicht. Nein, die Sünde musste durch den Schuldlosen gesühnt werden vor Gott. Und es musste einer sein, der keine Sünde getan hatte. Es musste einer sein, der nicht in Verbindung mit der geschehenen Sünde da war. Es musste einer sein, der ohne Fehler war. Und es musste einer sein, den der Sünder selbst töten musste für seine Sünde. Merken wir, was Gott bezweckt? Und das geht hier aus dem Wortlaut hervor. Was musste der Mann tun? Er musste seine Hand auf den Kopf des noch lebenden Stellvertreters legen. Und er wusste, das Opfer hat keine Sünde getan. Das Opfer ist ohne Fehl. Ich habe es mir genau besehen. Und dieses Opfer stellt Gott mir zur Verfügung, damit ich jetzt durch mein Bekenntnis und meine Handauflegung auf das Opfer meine Sünde auf den Schuldlosen übertrage. Aber dann kam das Schlimme. Der Sünder musste dem Schuldlosen das Leben nehmen, weil der Tod von Gott für die Sünde gefordert ist. Wir merken, was Gott diesem Sünder auferlegt. Welche Gedanken in seinem Herzen und Gewissen in Bewegung gerieten. Und meine lieben Geschwister, ich sage das deswegen so ausführlich, weil ich von mir selber weiß, dass man in Bezug auf seine eigene Sünde, selbst wenn sie aus Versehen geschehen ist, recht großzügig verfährt. Großzügig mit wem? Es bedeutet, dass wir es bildlich gesprochen genauso durchleben sollten, was Gott damals von dem sündigenden gesalbten Priester erwartete, dass ich meinen Stellvertreter habe, der meiner Sünde wegen, dieser einen einzigen, die mir passierte, und das noch aus Versehen, zum Stellvertreter wird und der an meiner Stelle sterben muss. Und jetzt frage ich, und ich frage mich selbst, glaub nur nicht, dass das bei mir anders wäre. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn du mit deiner aus Versehen geschehenen Sünde vor den Herrn trittst, hast du ein Bewusstsein, was das für ihn bedeutet? Hast du ihn einmal in Augenschein genommen, dass er in Bezug auf dein und meine Sünde praktisch überhaupt nichts zu tun hat? Dass er in Bezug auf diese Dinge vollständig unschuldig ist? Dass er in gar keiner Beziehung zur Sünde steht? Hast du einmal darüber nachgedacht, dass wenn du so mit deinem Herrn, vor deinem Herrn stehst, mit der aus Versehen geschehenen Sünde, und sei sie nur in Gedanken geschehen, du mit ihm nach Golgatha gehst, wo er damals hinaufstieg, um sein Kreuz dahin zu tragen, dass du dort stehst, und dass du dasselbe tust, was der alttestamentliche gesalbte Priester tun musste, seinen Stellvertreter schlachten, ihm das Leben nehmen. So sollten wir das sehen, dass mein Leben gefordert ist. Gott stellt mir einen Stellvertreter zur Verfügung, seinen unschuldigen Sohn. Und ich bin der, der wegen meiner Sünde seinen Tod herbeiführt. Durch eine ganz bestimmte Sache wurde mir das einmal vor vielen Jahrzehnten überdeutlich. Und ich weiß noch den Augenblick, dass ich gerufen habe, o Herr, wie schrecklich ist meine Sünde. Du lebst im Glauben, auch heute, oder im Bilde, im Glauben auch heute deine Hand auf diesen schuldlosen Stellvertreter, den Sohn Gottes, deinen Herrn. Und bekennst ihm deine Sünde. Sie muss schon mit Namen genannt werden. Es geschieht nichts, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn du sagst und betest vielleicht, auch heute Abend, bevor du zur Ruhe gehst. Herr, und wenn ich was Böses getan habe, dann bitte vergib mir das. Es passiert überhaupt nichts von seiner Seite. Damit kommst du nicht weiter. Es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und dann reinigt uns das Blut Jesu Christi von jeder Sünde. Ich muss es mir versagen, der Kürze der Zeit wegen, auf die übrigen Abschnitte dieses verlesenen Kapitels einzugehen. Weil mir das so außerordentlich wichtig für uns heute erscheint. Um uns einmal darauf aufmerksam zu machen, welche Verbindung hast du zu deinem Heiland, der du sein Eigentum geworden bist. Der du weißt, er hat mich errettet, er ist für mich gestorben. Nun hast du gesündigt Und es ist sogar aus Versehen passiert. Und Gott zeigt uns hier, und selbst wenn du aus Versehen was getan hast, was ich nicht haben will, es muss jemand für dich sterben. Und der, der für dich sterben soll, das sagt uns unser Abschnitt, mit dem musst du ganz persönlich zu tun haben. Ich war der Priester, der nahm das Schlachtopfer und führte es in die Gegenwart Gottes an den Altar. Und er hatte es vorher in Augenschein genommen, es war fehlerfrei. Es hatte keine Sünde, es brauchte nicht zu sterben, aber Gott gab es als den Stellvertreter für mich. Das musste damals der Opfernde so sehen. Gott wollte, dass er es so sah. Und war nach seiner Meinung, nach der Meinung des Sünders, die Übertretung auch gar nicht so weltbewegend. Wer wird denn so kleinlich sein? Ich meine, wir sind ja überhaupt in Bezug auf unsere eigenen Sünden recht großzügig und tolerant. Was die anderen tun, das wirkt bei uns ja wesentlich schwerer. Die möchten wir ja in ihrer Buße zerknirscht am Boden sehen. Und wenn wir dann noch den Fuß draufsetzen können, dann wäre das eine innere Genugtuung, weil wir uns ja sowas nicht geleistet haben. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, wie du deine eigene Sünde siehst. Und je mehr du auf den Herrn Jesus siehst, das Lamm Gottes, auf sein Wesen, auf seine Reinheit, auf seine Sündlosigkeit. Und du bist jetzt der, du musst von dir sagen, meine Sünde und praktisch diese eine einzige, um die es jetzt geht, die mir gerade klar geworden ist, dass sie tatsächlich Sünde ist. Dieser einen Sünde wegen musste der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, so sterben. Deswegen musste der Sünder im alten Bunde selbst den Tod des Stellvertreters herbeiführen. Er musste das schuldlose Opfer schlachten, ihm das Leben wegnehmen. Deswegen meine ich, ist das für uns eine heilsame Belehrung. Soeben wurde noch im Gebet zum Ausdruck gebracht und heute Morgen haben wir es uns gesagt in der Gegenwart des Herrn. Herr, dass wir doch deine Person besser würdigten. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung mit mir selbst, wie leicht wir oft das nehmen, was wir aus Versehen gesündigt haben. Und damit werten und schätzen wir überhaupt nicht die Persönlichkeit des Herrn als Lamm Gottes, als meinen und deinen Stellvertreter, den Gott uns zur Verfügung stellt. Damit wir nicht gerichtet werden, musste er gerichtet werden, meinetwegen. Und selbst wenn ich nur diese eine einzige Sünde mir erlaubt hätte, hätte ihn, trotz aller Leichtigkeit, wie ich meine Sünde ja bewerte, der Tod treffen müssen. Wir sollten zu dem Herrn Jesus als dem, der unser Sündopfer geworden ist. Und er ist es ein für allemal geworden. Wir brauchen ihn nicht heute nochmal nach Golgatha zu schleppen. Für Gott gilt sein Opfer ein für allemal. Der Israelit, das war möglich, dass er morgen wiederkommen musste, um seine Sünde vor Gott in Ordnung zu bringen. Und dass wieder jemand für ihn sterben musste. Aber wir sollten zu ihm, dem Lamme Gottes, unserem geliebten Herrn, der ja für uns gestorben ist, im Hinblick auf die Sünde die wir uns heute noch leisten, und sei es aus Versehen, in ein ganz besonders inniges Verhältnis kommen. Je herzlicher das ist, je tiefer es dein Herz berührt, was der Herr meiner Sünde wegen durchlebt hat, an Todesangst und Schmerzen, bis er sein Blut ausgoss. Das sollte uns tief im tiefsten Herzen berühren und auf die Knie treiben. Wie sagt Bach in einer seiner Kantaten, drum soll uns sein verdienstliches Leiden recht bitter und doch süßer sein. Ist das so bei uns? Und ich möchte besonders unsere jungen Geschwister, die bekennen, ein Eigentum des Herrn zu sein, auf diesen Tatbestand aufmerksam machen, dass wir nicht leichtfertig über das hinweggehen, sondern jedes Mal in tiefstem Empfinden es unseren Herzen sagen, wie schrecklich ist auch jene versehentlich geschehene Sünde in den Augen Gottes. Sie verlangte den Tod des Sohnes Gottes unter diesen ganz erbärmlichen und schmerzensreichen Umständen. Und du hast ja einen Begriff davon, was ihn das gekostet hat. Vater, wenn es möglich ist, sagt er und ruft zu seinem Gott, dann gehe dieser Kelch, dieser ganz besondere, meiner Sünde wegen, selbst einer einzigen nur wegen, an mir vorüber. Und dann geht er doch, nimmt den Kelch aus der Hand des Vaters und trinkt ihn, den bitteren, indem er sich selbst als das Lamm Gottes dahingibt, unter welchen Qualen des Leibes, dann der Seele, bis er es hinausschreit, weil er es nicht mehr im Herzen verbergen und zurückhalten kann. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Seht, wir könnten jetzt weitergehen. Wie furchtbar war die aus Versehen geschehene Sünde eines gesalbten Priesters? Wie furchtbar ist meine und deine Sünde, die wir uns geleistet haben? Das Beispiel, das wir lasen, zeigt uns, dass die Verbindung des Sünders zu Gott unterbrochen ist. Der gesalbte Priester konnte nicht mehr am Altar stehen, solange seine Sünde nicht von Gott vergeben war. Der gesalbte Priester konnte nicht zum Räucheraltar gehen, um zu Gott zu beten. Gott hätte nichts von ihm angenommen. Und der Apostel Johannes sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, wenn es sich um die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn handelt, dann lügen wir. Wir tun nicht die Wahrheit. Wir mögen uns selbst betrügen und belügen über unseren eigenen Zustand. Aber so wie im alten Bunde, der Weg des gesalbten Priesters versperrt blieb. Er habe sein Bekenntnis abgelegt und seine Sünde auf den Schuldlosen übertragen. Es habe dann zuvor dessen Blut fließen müssen. Es habe dann zuvor einer den Weg machen müssen in das Heiligtum bist vor Gott, um den Platz des Betens am Räucheraltar wieder frei zu machen für den Sünder. Zuvor musste das Blut am Altar, am Brandopferaltar ausgegossen werden. Der Nachweis des tatsächlichen Todes des mit meiner Schuld beladenen Stellvertreters musste vor Gott geführt werden. Deswegen ging der andere gesalbte Priester mit der Fingerspitze des vergossenen Blutes und dem siebenmaligen Sprengen des Blutes auf den Weg zum Vorhang hin, zum Räucheraltar, in das Haus Gottes hinein. Meine Lieben, was musste geschehen, um eine meiner Sünden, um eine deiner Sünden, und sei sie aus Versehen passiert, mit Gott wieder in Gemeinschaft zu kommen? Deswegen musste mein und dein Heiland diesen schrecklichen Weg in die Gottesferne gehen. Wenn das Bekenntnis erfolgte, wenn das Blut seine Sprache gesprochen hatte, wie wir das gelesen haben, dann lesen wir dreimal in diesem Abschnitt: und es wird ihm vergeben werden. Deswegen sollten wir das Danken nicht vergessen. Man kann schon sagen, je schwerer mir meine Sünden und auch die versehentlich Geschehenen mich drücken, umso größer sollte mein Dank sein, wenn ich erkennen darf, dass für jede meiner Sünden der Tod meines Heilandes ausreichende Vergebung mitbrachte. Es wird ihm vergeben werden. Später wird in diesem Abschnitt gesagt, dass der Priester, der diesen vermittelnden Dienst tat zwischen dem Sünder und Gott, einen beträchtlichen Teil des dargebrachten Opfers haben durfte, von jenen Opfern, deren Blut nicht in das Heiligtum hineingebracht wurde. Und jetzt möchte ich uns ermuntern, wenn wir mit Leuten, mit Gläubigen und Ungläubigen zusammenkommen und erleben bei ihnen, dass ihre Sünden sie drücken, und wir führen sie zu dem Herrn Jesus. Sie tun Buße und bekennen ihre Sünden. Wir dürfen ihnen aufgrund des Wertes seines vergossenen Blutes sagen: dir sind deine Sünden vergeben. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung in vielen Fällen. Ich habe sie vergessen, weil sie so viele sind. Dann erlebt man etwas, nicht nur von der Kraft des Blutes Jesu, sondern von dem außerordentlichen Wert seiner Persönlichkeit. Das entspricht dann jenem Teil, das der opfernde Priester für sich behalten durfte und ihm zur Speise diente. Dieser Abschnitt, den ich nur von einer ganz bestimmten Seite jetzt in dieser kurzen Zeit beleuchtet habe, ich habe es einer ganz besonderen Sache wegen nur so gesagt, enthält so viel Kostbarkeiten. Aber ich bin ja nicht hierher gekommen, um alles, das, was mir daraus so viel bedeutet, weiterzugeben. Die Zeit fehlt dazu. Aber ich vermute, dass es Anstöße für jeden von euch sind, ob jung oder alt, dieses voller Geheimnisse steckende der Opfer des alten Bundes neu mal anzugehen und zu durchforschen. Die Person des Herrn Jesu wird uns groß. Sein Werk wird von vielen Seiten beleuchtet. Es hat einer gesagt, das Werk des Herrn Jesu am Kreuz auf Golgatha ist so groß, dass Gott es schon im alten Bunde in vielfacher Weise durch einzelne Dinge und Taten und Hergänge erklären musste. Was haben wir für einen Segen, dass wir sagen dürfen, Herr, du bist mein und ich bin dein.